Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung. Wir machen dabei die Fortsetzung in der fortlaufenden Betrachtung des Lebens von Josef. Wir haben eine längere Textlesung vor uns, nämlich 1. Mose Kapitel 43 ab Vers 1 bis Kapitel 44 Vers 3. Die Hungersnot aber drückte das Land. Und als verzehrt war, was sie an Getreide aus Ägypten gebracht hatten, sprach ihr Vater zu ihnen: Zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide. Da antwortete ihm Juda und sprach: Der Mann schärfte uns das hart ein und sprach: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder mit euch. Willst du nun unseren Bruder mit uns senden, so wollen wir hinabziehen und dir zu essen kaufen. Willst du ihn aber nicht senden, so ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat zu uns gesagt: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei denn mit euch. Israel sprach: Warum habt ihr so übel an mir getan, dass ihr dem Mann sagtet, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie antworteten: Der Mann forschte so genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sprach: Lebt euer Vater noch? Habt ihr auch noch einen Bruder? Da antworteten wir ihm, wie er uns fragte. Wie konnten wir wissen, dass er sagen würde: Bringt euren Bruder mit herab? Da sprach Juda zu Israel, seinem Vater: Lasst den Knaben mit mir ziehen, dass wir uns aufmachen und reisen und leben und nicht sterben, wir und du und unsere Kinder. Ich will Bürge für ihn sein. Von meinen Händen sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und vor deine Augen stelle, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Denn wenn wir nicht gezögert hätten, wären wir wohl schon zweimal wiedergekommen. Da sprach Israel, ihr Vater, zu ihnen: Wenn es denn so ist, wohlan, so tut's, und nehmt von des Landes besten Früchten in eure Säcke und bringt dem Mann Geschenke hinab, ein wenig Balsam und Honig, Harz und Myrrhe, Nüsse und Mandeln. Nehmt auch anderes Geld mit euch, und das Geld, das ihr obenauf in euren Säcken wiederbekommen habt, bringt auch wieder hin. Vielleicht ist ein Irrtum da geschehen. Dazu nehmt euren Bruder, macht euch auf und geht wieder zu dem Mann. Aber der allmächtige Gott gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er mit euch ziehen lasse euren anderen Bruder und Benjamin. Ich aber muss sein wie einer, der seiner Kinder ganz und gar beraubt ist. Da nahmen sie diese Geschenke und das doppelte Geld mit sich, dazu Benjamin, machten sich auf, zogen nach Ägypten und traten vor Josef. Als Josef sie sah mit Benjamin, sprach er zu seinem Haushalter: Führe diese Männer ins Haus und schlachte und richte zu, denn sie sollen zu Mittag mit mir essen. Und der Mann tat, wie ihm Josef gesagt hatte, und führte die Männer in Josefs Haus. Sie fürchteten sich aber, weil sie in Josefs Haus geführt wurden, und sprachen: Wir sind hereingeführt um des Geldes willen, das wir in unseren Säcken das vorige Mal wiedergefunden haben. Man will auf uns eindringen und über uns herfallen und uns zu Sklaven machen und uns die Esel nehmen. Darum traten sie zu Josefs Haushalter und redeten mit ihm vor der Haustür und sprachen: Mein Herr, wir sind das vorige Mal herabgezogen, Getreide zu kaufen, und als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke auftaten, siehe, da war eines jeden Geld oben in seinem Sack, mit vollem Gewicht. Darum haben wir es wieder mit uns gebracht, haben auch anderes Geld mit uns herabgebracht, Getreide zu kaufen. Wir wissen aber nicht, wer uns unser Geld in unsere Säcke gesteckt hat. Er aber sprach: Seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Säcke. Euer Geld habe ich erhalten. Und er führte Simeon zu ihnen heraus und brachte sie in Josefs Haus, gab ihnen Wasser, dass sie ihre Füße wuschen, und gab ihren Eseln Futter. Sie aber richteten das Geschenk zu, bis Josef mittags käme, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als nun Josef ins Haus trat, brachten sie ihm das Geschenk ins Haus, das sie mitgebracht hatten, und fielen vor ihm nieder zur Erde. Er aber grüßte sie freundlich und sprach: Geht es eurem alten Vater gut, von dem ihr mir sagtet? lebt er noch? Sie antworteten, es geht deinem Knecht, unserem Vater, gut, und er lebt noch. Und sie verneigten sich und fielen vor ihm nieder. Und er hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Benjamin, seiner Mutter Sohn, und sprach, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir sagtet? Und sprach weiter, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder, und er suchte, wo er weinen könnte, und ging in seine Kammer und weinte daselbst. Und als er sein Angesicht gewaschen hatte, ging er heraus und hielt an sich und sprach, legt die Speisen auf. Und man trug ihm besonders auf, und jenen auch besonders, und den Ägyptern, die mit ihm aßen, auch besonders. Denn die Ägypter dürfen nicht essen mit den Hebräern, denn es ist ein Greuel für sie. Und man setzte sie ihm gegenüber, den Erstgeborenen nach seiner Erstgeburt und den Jüngsten nach seiner Jugend. Darüber verwunderten sie sich untereinander. Und man trug ihnen Essen auf von seinem Tisch, aber Benjamin bekam 5-mal mehr als die anderen. Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Und Josef befahl seinem Haushalter und sprach, fülle den Männern ihre Säcke mit Getreide, so viel sie fortbringen, und lege jedem sein Geld oben in seinen Sack. Und meinen silbernen Becher lege oben in des jüngsten Sack mit dem Geld für das Getreide. Der tat, wie ihm Josef gesagt hatte. Am Morgen, als es Licht ward, ließen sie die Männer ziehen mit ihren Eseln. Amen.
Als einst in Schuld und Elend ich tief gesunken war, da sucht und fand mich Jesus und hat mich
aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.
Meine Lieben, wir machen die Fortsetzung in der Geschichte von Josef. Wir haben das letzte Mal gehört, die Brüder von Josef, sie zeigten sich als schuldlose Menschen. Sie zeigten sich, sie wären keine Spione, keine Kundschafter. Sie wollten beweisen, dass ihr Leben völlig in Ordnung ist. Und Josef wollte wissen, sind sie in der Wahrheit oder nicht in der Wahrheit. Er wollte untersuchen. Er kannte ja seine Brüder, sie kannten ihn nicht. Er warf sie dann 3 Tage mal ins Gefängnis. Und nachher fesselte er den Simeon und die anderen ließ er nach Hause gehen mit dem Getreide, dass die Familien zu Hause versorgt wurden. Wir gehen zum neuen Text hin. Simeon ist jetzt noch im Gefängnis in diesem Moment da.
Die Hungersnot aber drückte das Land. Und als verzehrt war, was sie an Getreide aus Ägypten gebracht hatten, sprach ihr Vater zu ihnen, zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide.
Also, die Hungersnot drückte sehr das Land. Nicht nur Ägypten, auch das Land Kanaan. Und ganz normal, als das Getreide aufgebraucht war, da sagte der Vater, geht hin nach Ägypten, und kauft wieder Getreide. Und so eine ganz normale Überlegung. Nun, statt sie hingingen, gab es ein Gespräch.
Da antwortete ihm Juda und sprach: Der Mann schärfte uns das hart ein und sprach: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder mit euch.
Da war etwas dazwischen. Juda, er tritt jetzt in diesem Moment in den Riss und er sagt seinem Vater: Der Mann schärfte dort ein, dieser Herr über ganz Ägyptenland, er schärfte uns ein. Ich will euer Angesicht nicht mehr sehen, es sei denn, ihr bringt euren jungen Bruder. Warum verlangt ihr das? Er wollte wissen, sind sie in der Wahrheit oder sind sie noch von der alten Lüge besessen? Sie kannten aber Josef nicht, Josef kannte aber sie.
Willst du nun unseren Bruder mit uns senden, so wollen wir hinabziehen und dir zu essen kaufen. Willst du ihn aber nicht senden, so ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei denn mit euch.
Juda tritt seinem Vater gegenüber und sagt ihm, also, dieser Mann hat dieses Gebot gegeben, willst du uns den Bruder geben, den Benjamin, gehen wir runter nach Ägypten und kaufen ein. Willst du ihn nicht geben, gehen wir nicht, denn dieser Mann hat gesagt, er wolle unser Angesicht nicht sehen, ohne den jüngsten Bruder von ihnen mit dabei zu sein. Nun, die Frage, war hier Juda ungehorsam gegenüber seinem Vater? Oft meinen Väter, die Kinder müssten einfach blind gehorsam sein, auch wenn sie schon älter sind. Nein. Juda erklärt ihm ganz genau, er respektiert dabei die Vorschrift, die dieser Mann, dieser Oberste von Ägypten, was er gesagt hat. Nämlich, ihr sollt nicht zu mir kommen, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn ihr euren Bruder nicht bringt. Das wollte der Beweis sein für Josef in Ägypten, dass sie die Wahrheit sagen jetzt. Dass sie endlich wahr werden. Und wenn sie ihren Bruder Benjamin nicht mitbringen, ja, so stecken sie noch in der Lüge. Das heißt, der Vater hat zu ihnen kein Vertrauen. Da ist noch ein Hindernis da, irgendwo. Josef war darum streng. Und dieser Juda erkannte, und das sollen wir auch erkennen, die Worte Gottes sind Ja und Amen, sie sind streng. Wir können sie nicht einfach abbiegen oder darüber hinweggehen und denken, das geht jetzt nicht. Nein, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, das unterscheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Meine Lieben, jetzt sind sie so weit, diese Brüder von Josef, dass sie durch Juda erkennen, sie können nicht mehr runtergehen, sie müssen dieses Gebot von diesem Herrn in Ägypten erfüllen. Sonst gibt es nichts. Josef sagt ja auch unter anderem, wenn ihr noch am Leben bleiben wollt, bringt den Bruder mit. Also es war sehr gefährlich.
Israel sprach, warum habt ihr so übel an mir getan, dass ihr dem Mann sagtet, dass ihr noch einen Bruder habt?
Der alte Vater Israel, er sagte, warum habt ihr so übel an mir gehandelt? Warum habt ihr diesen Mann so oberflächlich geschwatzt und gesagt, dass ihr noch einen Bruder habt. Wir sehen, beim Vater ist eine Gegenwehr da. Er will seinen Sohn Benjamin nicht weggeben. Er hat den Josef verloren, auch durch seine Brüder. Sie bewachten ja Josef nicht. Und er ist zerrissen. Der Vater war noch ungetröstet bis zu diesem Zeitpunkt. Meine Lieben, es gibt immer wieder bei alten Leuten, dass Not oder Lüge, die ihnen entgegengebracht wurde, vielleicht im Älterwerden einen Tick gibt im Herzen, eine Verhärtung, die ebenfalls Sünde ist. Aber wer war grundsätzlich schuld, dass der Vater sich so verbohrt zeigte? Ja, seine Söhne. Die hatten den Josef verkauft. Sie wollten ihn umbringen. Und er ist verbittert. Er hat Angst. Er kann es irgendwie nicht ganz glauben, dass der Josef tot ist. Und doch ist er tot, er ist nicht mehr da. Es sind 20 Jahre vergangen. Er weiß gar nichts mehr von diesem Josef. Kein Lebenszeichen mehr. Der Rock war voll Blut. Also ist was passiert. Diese Lüge, oftmals ist das auch in unserem Leben so, wenn wir jemand belügen oder betrügen, das kann gelingen. Aber das Leid, das wir damit anstellen, kommt früher oder später auf uns zurück. Jetzt kam das zurück auf die Söhne Jakobs, weil Jakob dadurch verbittert, hoffnungslos wurde. Und jetzt ist er in einer Hartnäckigkeit drin, die vor Gott auch nicht angenommen wird. Prüfen wir gut vor dem Urteilen, dass wir die Ursachen erkennen können, dass wir nicht hart sind, aber der Juda hat das richtig angepackt.
Sie antworteten, der Mann forschte so genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sprach, lebt euer Vater noch? Habt ihr auch noch einen Bruder? Da antworteten wir ihm, wie er uns fragte. Wie konnten wir wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder mit herab?
Also, so war ja die Wahrheit. Josef erkundigte sich. Er wollte wissen, ob sie die Wahrheit sagen. Er wollte die Familienverhältnisse dadurch kennenlernen. Und sie sagten ja, wir sind die Söhne eines Vaters. Wir waren 12 Brüder, einer ist weg. Und sie waren zu 10 dort. Ja, wo war denn der Kleine? Das ist ganz logisch, dass Josef fragen musste, wo ist denn der Kleine? Aber Josef wusste ja die ganze Geschichte, er kannte ja seine Brüder. Und wie oft verstecken sich die Menschen hinter Lüge, wobei die Wahrheit ja offenbar geworden war, schon vorher. Wie verblendet kann der Mensch sein? Der Jakob hatte ein verhärtetes Herz diesbezüglich. Das ist Sünde, gleich wie das entstanden ist. Wenn wir verhärtete Herzen haben, durch eine Vergangenheit geprägt sind, die Unrecht enthält oder nicht verstanden werden kann, so entschuldigt das uns nicht, wenn wir ein Fehlverhalten gegenüber Gott haben. Wir haben heute die falsche Theorie. Man sucht immer wieder bei den Vorfahren, bei den Erziehern oder bei der Gesellschaft schlussendlich den Fehler, statt dass der Mensch in sich schlägt und selber Buße tut.
Da sprach Juda zu Israel, seinem Vater: Lass den Knaben mit mir ziehen, dass wir uns aufmachen und reisen und leben und nicht sterben, wir und du und unsere Kinder.
Juda sagt ihm: Vater, lass uns gehen mit dem Benjamin, dass wir Getreide kaufen und nicht sterben, dass wir hingehen. Also ein ganz vernünftiger Vorwand. Wenn wir nicht hingehen, Vater, weißt du, das ist der Tod von uns allen. Wenn wir hingehen, es ist eine Gefahr da für Benjamin. Juda konnte ja nicht wissen, was noch auf sie loskommt. Aber ohne Benjamin können sie nicht hingehen.
Ich will Bürge für ihn sein, von meinen Händen sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und vor deine Augen stelle, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen.
Juda sagt: Ich will Bürge sein für Benjamin. Ich will Bürge sein, wenn ihm was passiert, nehme ich die Schuld auf mich. Ich bin schuldig dann mein Leben lang von dir, solange ich lebe. Juda erzählte nicht einfach, dass ja er für alles schaut. Er übernimmt auch Verantwortung. Die Verantwortung, wo sein ganzes Leben hätte belasten können. Der Mensch normalerweise auch heute, der will gerne mitbestimmen, mitregieren, aber nicht Verantwortung mittragen. Aber Juda sagte: Ich will die Verantwortung übernehmen, ich will Bürger sein. Sein ältester Bruder, der Ruben, hatte vorher ihm auch gesagt, dem Vater: Also, ich werde dafür sorgen, dass der Benjamin mitkommt. Und wenn er wegkommt, wenn was passiert, so sollst du meine zwei Söhne umbringen. Da stieg der Vater nicht ein. Warum? Weil er seine Söhne opfern wollte, statt sich selber die Verantwortung zu tragen. Seht ihr den Unterschied? Wir müssen bereit sein, Bürger zu sein, Verantwortung zu übernehmen, wenn wir eine Verpflichtung eingehen. Ruben, der wälzte alles, das Bezahlen dann, auf seine zwei Söhne ab. Die kannst du dann töten. Währenddem der Juda sagte: Ich werde diese Schuld mein Leben lang auf mir tragen. Solange ich lebe. Das heißt, er wird darunter leiden, er fühlt sich schuldig. Und dass sich schuldig fühlen bedeutet, wussten ja alle 10 Söhne.
Du schreist vor
Denn wenn wir nicht gezögert hätten, wären wir wohl schon zweimal wiedergekommen.
Jetzt kommt eine vernunftmäßige Zusatzrede. Wenn wir sofort gezogen wären, wenn der Vater das nicht immer verschoben hätte, herausgezögert hätte die ganze Angelegenheit, wären sie schon zweimal zurück gewesen mit dem Korn, das sie dort hätte kaufen können. Das war eine vernünftige, muss ich sagen, Vorwurf. Ja, ob es so leicht ging jetzt dieses Mal, das ist noch nicht bestimmt.
Da sprach Israel, ihr Vater, zu ihnen: Wenn es denn so ist, wohlan, so tut's und nehmt von des Landes besten Früchten in eure Säcke und bringt dem Mann Geschenke hinab, ein wenig Balsam und Honig, Harz und Myrrhe, Nüsse und Mandeln.
Nun ist Jakob soweit, wenn es so sein muss, also wenn es nicht mehr anders geht, sage ich ja. So nehmt diesen jüngsten Sohn mit. Seht ihr den Durchbruch beim Vater? Er hat dagegen gekämpft, niemals. Denn Josef, den konnte er nicht vergessen, der kam um. Er soll das gleiche Los auch passieren, dem Benjamin. Josef und Benjamin waren die zwei Söhne von der Rahel, seiner Lieblingsfrau. Meine Lieben, es gibt vielleicht, wie man sagt, man kann nicht über den eigenen Schatten springen. Ne? Aber wir dürfen nicht querulantisch bleiben, auf einer Meinung beharren, sondern wir müssen den Herrn fragen oder wenigstens vernünftig uns belehren lassen, und nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen. Das hat mit Weichsein nichts zu tun. Aber Jakob, er muss in seinem hohen Alter lernen, das Festhalten an Josef, den er doch verloren hat, dieses Festhalten hat er übertragen auf Benjamin. Er musste den Benjamin auch freigeben. Ähnlich wie bei Abraham. Der Isaac war sein Sohn der Verheißung. Abraham musste diesen Isaac auf den Altar legen. Er musste reisen zu Fuß mit dem Sohn, um ihn dann auf dem Altar zu opfern. Bis Gott eingriff und sagt, jetzt fertig. Oftmals ist es so, wenn wir an etwas krampfhaft festhalten, verlieren wir es. Und wenn wir dem Willen Gottes nachgeben, gewinnen wir. Jakob sagte, sie soll Geschenke mitnehmen. Ja, wozu Geschenke? Plötzlich, durch sein Loslassen, bekam er eine gewisse Liebe gegen diesen harten Regent. Ein Geschenk ihm geben, ihn gut stimmen, ihm Freude bereiten, Da hat er Geschenke auserwählt, was dort im Land Kanaan wuchs. Oder eben Bienenhonig. Meine Lieben, der Jakob hatte da wieder die göttliche Leitung. Josef war jetzt über 20 Jahre weg von zu Hause. Mit 17 kam er weg, jetzt ist er 39 inzwischen geworden. Viele Jahre. Aber das brachte ihm Erinnerungen. Aber es war keine Spekulation bei Jakob. Wir müssen nicht mit etwas spekulieren oder sogar Bestechungsgelder geben. Das war keine Bestechung, sondern er wollte einfach diesem Mann jetzt was geben.
Nehmt auch anderes Geld mit euch und das Geld, das ihr obenauf in euren Säcken wiederbekommen habt, bringt auch wieder hin. Vielleicht ist ein Irrtum da geschehen.
Jakob sagt, nehmt das Geld mit, das ihr zurückbekommen habt, gebt zurück und nehmt neues Geld mit. Er wollte, dass finanziell das in Ordnung kommt. Und der Jakob, der immer so negativ war und dachte, ja, könnte was passieren mit dem Benjamin und so weiter, denkt plötzlich anders. Er sagt, es ist vielleicht ein Irrtum passiert, dass das Geld drin war. Wir sehen hier, Jakob hatte ein positives Denken. Er war nicht mehr gefangen von diesem negativen Zwangsdenken. Der befreit, wenn wir loslassen.
Dazu nehmt euren Bruder, macht euch auf und geht wieder zu dem Mann.
Nehmt euren Bruder und geht hin.
Aber der allmächtige Gott gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er mit euch ziehen lasse euren anderen Bruder und Benjamin. Ich aber muss sein wie einer, der seiner Kinder ganz und gar beraubt ist.
Gott gebe Gnade, Gott gebe euch Barmherzigkeit, dass, wenn ihr zurückkommt, dieser Herr in Ägypten den Simeon auch wieder gibt und auch den Benjamin. Plötzlich hat er nicht mehr Angst, könnte was passieren, sondern er rechnete mit der Gnade Gottes. Seht ihr den Unterschied? Den Wandel, den Jakob innerlich erlebt hat. Diesen Wandel können wir auch immer wieder erleben. Wir müssen lernen, auf den Herrn zu hören und nicht krampfhaft an alten Erfahrungen oder Enttäuschungen festhalten. Jesus sagt, wir müssen lernen, vergeben. Vergeben schafft neues Leben. Und Jakob plötzlich das Negative, die Vermutung, immer, es könnte was passieren, ja, ja, es hat den Simon gefangen, dann nehmen sie den Benjamin jetzt auch noch weg. Nein, es könnte ein Irrtum passiert sein. Seine Söhne waren anders eingestellt, wir sehen das noch später.
Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist mein dar. Christus hilft der Ohnmacht siegen, dass mich Gottes Held verficht, das ist meine Zuversicht.
Da nahmen sie diese Geschenke und das doppelte Geld mit sich, dazu Benjamin, machten sich auf, zogen nach Ägypten und traten vor Josef.
Also sie reisen nach Ägypten mit Benjamin, Sie nehmen das Geld wieder mit, geben es zurück, nehmen neues Geld sogar zusätzlich zum Kaufen mit. Also wie der Vater gesagt hat, wir sehen, diese Söhne sind jetzt gehorsam.
Als Josef sie sah mit Benjamin, sprach er zu seinem Haushalter, führe diese Männer ins Haus und schlachte und richte zu, denn sie sollen zum Mittag mit mir essen.
Also, als Josef den Benjamin sah, der Benjamin hat sich verändert. In diesem Zeitpunkt, als Josef weggeführt wurde, verkauft wurde, war der Benjamin ungefähr 11 Jahre alt, ein Knabe. So hatte er den Knaben in Erinnerung. Das ist ja ungefähr 32 Jahre inzwischen geworden, der Benjamin. Er war 6 bis 7 Jahre jünger als Josef, und der war in diesem Zeitpunkt dann 39 Jahre. Meine Lieben, er sieht aber den Benjamin. Er weiß, das ist mein Bruder. Jetzt weiß er, jetzt sind sie wahr geworden. Ist das Hindernis weg? Jetzt kann er das Wort Kundschaft ihnen nicht mehr anhängen oder Unehrlichkeit. Sie wussten ganz genau, wie sie sie durchzusetzen hatten beim Vater, bis der Benjamin mitkommen konnte. Er war ja auch selber vom Vater festgehalten und verwöhnt gewesen. Meine Lieben, Gott wirkt wunderbar. Dieser harte Regent vor den Augen der Brüder Josefs, dieser harte Regent hat einen neuen Plan. Er sagt seinem Verwalter, Josef war Regent über das ganze Ägyptenland, in allen Bereichen. Der Pharao war nur um den Thron höher. Er hatte Vollmacht, aber er hatte auch Untergebene. Die Ältesten und all die Leute dort, die um Pharao waren, mussten ihm untertan sein. Er war vollkommener Regent. Er hatte eine große Verantwortung. Er gibt jetzt seinem Verwalter über sein Haus, seine Abteilung, dieser hatte eine Abteilung, dieser Verwalter, mit auch Befugnissen. Und Josef sagt, führe sie ins Haus hinein. Schlachte und bereite eine Mahlzeit für sie. Ja, der Verwalter hätte ihm sagen können, ja, hör mal, Chef, das waren ja die Leute, die unehrlich sind, sind vielleicht doch noch Kundschafter. Er hätte sagen können, ist das jetzt wirklich richtig? Es war damals wie auch heute, wenn wir in hohen Positionen sind, lernen wir selber Gehorsam. Von Jesus heißt es, er lernte Gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er blieb gehorsam gegenüber dem himmlischen Vater. Ein ganz wichtiger Punkt auch für uns. Gehorsam war für diesen Haushalter selbstverständlich. Wenn der Chef was sagt, muss ich nicht fragen, warum. Ich muss nicht zweifeln, ob er es richtig jetzt sagt. Er tat es. Ein Festmahl machen. Diese Leute sollen jetzt ausgerechnet mit Josef, dem höchsten Regent, essen dürfen. Ja, wusste denn der Mann, wer die Brüder waren? Ich glaube nicht. Ist nirgends ersichtlich. Josef hatte das niemandem verraten. Also unverständlich für den fremden Menschen. Und doch dieser Mann war gehorsam. Er wusste, Josef ist der Regent. Und was er sagt, ich bin sein Untergebener, ich muss es machen.
Und der Mann tat, wie ihm Josef gesagt hatte, und führte die Männer in Josefs Haus.
Der Mann tat, wie Josef gesagt hatte. Er führte den Auftrag ohne Wenn und Aber, ohne mit jemandem sich abzusprechen und Zweifel zu säen. Er tat, er war gehorsam. Ein vorbildlicher Mensch, oder nicht? Nun, er hatte den Auftrag, die Männer ins Haus zu führen von Josef. Aber das war nicht so einfach.
Sie fürchteten sich aber, weil sie in Josefs Haus geführt wurden und sprachen, wir sind hereingeführt um des Geldes willen, das wir in unseren Säcken das vorige Mal wiedergefunden haben. Man will auf uns eindringen und über uns herfallen und uns zu Sklaven machen und uns die Esel nehmen.
Die Brüder Josefs gehorchten nicht einfach blind und gingen jetzt mit dem Verwalter ins Haus hinein. Vor dem Haus, ja, bekamen sie Angst. Ja, wir müssen jetzt in dieses Haus hinein. Da ist wieder ein schrecklicher Plan im Hintergrund. Man klagt uns an wegen dem Geld, das sie wieder mitbekamen. Dieser Mann hat eine List und Josef auch, also der Regent. Sie müssen in sein Haus und dort wird man sie einsperren, man wird sie zu Sklaven machen und so weiter. Warum hatten sie solche Furcht? Weil sie gerade das dem Josef antaten. Sie verkauften ihn als Sklave. Meine Lieben, es ist ganz wichtig für uns zu wissen, wenn wir Böses irgendwann mal getan haben, kann Furcht über uns kommen, dass das man uns auch antut. Merken wir das gut. Und sie hatten jetzt im Gegensatz zum Vater, der Vater sagt, ja, vermutlich ein Irrtum passiert. Und sie haben jetzt derart Angst. Jetzt müssen sie ins Haus von Josef gehen. Da steckt wieder etwas ganz Böses dahinter. Gehen sie jetzt ins Haus. Ja, sie sind auf dem Weg. Mit dem Verwalter gesagt, er kommt.
Darum traten sie zu Josefs Haushalter und redeten mit ihm vor der Haustür.
Sie gingen bis zur Haustür, aber ins Haus hinein hatten sie Angst. Ja, jetzt redeten sie mit dem Haushalter, mit dem Chef über das Haus Josef. Nun, man muss reden miteinander, heißt ein Sprichwort. Da hätten sie besser getan, keine Furcht haben und gehorsam zu sein. Aber die alte Schuld, die sie dem Josef angetan hatten, sie verkauften ihn als Sklave. Jetzt haben sie Angst, der nimmt sie, sie werden zu Sklaven, man wird sie einsperren und so weiter. Interessant oder nicht? Auch Judah und alle, niemand widerredet, war eine allgemeine Angst. Sie gingen nicht ins Haus, nein, also jetzt vor dem Haus. Wir müssen mit diesem Mann reden. Im Haus drin sind wir verkauft, dann kommt der Regent und entscheidet etwas und dann sind wir verloren. Sie sagen ganz schwarz.
Leise und inniglich mahnet der Heiland, ruft die Verlorenen zum Heil, steht vor der Türe des Herzens und wartet, öffne ihm, er ist dein Teil. Komm Tage, bald ist die Arbeit getan. Sieh, wie im Westen die Schatten sich mehren, bald bricht die Ewigkeit an. Komm Liebe, die uns in Jesu erscheint. Kennst du, mein Bruder, den Retter der Seelen? Ist er dein Heiland und Freund?
ruft, gib ihm dein Herz und komm heim.
Und nun, sie reden dort. Und natürlich, sie vermuten, weil sie das Geld wieder zurückbekommen hatten, darum werden sie drangenommen. Sie hatten irgendwie in Geldsachen auch ein Schuldgefühl. Ja, warum? Aha, sie verkauften Josef auch um 20 Silberlinge, oder nicht? Sie gaben nicht gratis den Ismaeliten, sondern sie verkauften ihn, sie nahmen Geld ein. Was mit diesem Geld geschah? Sie waren Geldsachen auch nicht sauber. Und wenn Menschen in Geldsachen nicht sauber sind, bekommen sie plötzlich Angst. Früher oder später kommt das.
Und sprachen: Mein Herr, wir sind das vorige Mal herabgezogen, Getreide zu kaufen, und als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke auftaten, siehe, da war eines jeden Geld oben in seinem Sack mit vollem Gewicht. Darum haben wir es wieder mit uns gebracht.
Also sie sprachen, es war nicht mehr Judah, der redete, sondern sie alle. Und darum hat es auch in dieser Aussage drin eine gewisse Unwahrheit. Die ganze Wahrheit war anders, nämlich als sie in die Herberge kamen, öffnete einer von ihnen den Sack und sah den Betrag. Und die anderen gingen rasch nach Hause, sie öffneten ihre Säcke nicht. Sie gingen nach Hause und zu Hause fanden sie ihr Geld auch wieder. Und sie erschraken ja ganz schrecklich und der Vater damit. Und jetzt sagen sie, ja, in der Herberge haben wir es gesehen. Wir sehen, die Wahrheit steckt noch nicht in ihnen. Sie sind noch ungenau in einer Aussage. Meine Lieben, wir können in Aussagen Halbwahrheiten sagen oder zweifach verstehende Angaben machen, dass man sich herauswinden kann irgendwie. Oder wie die Brüder da von Josef, einfach ungenau. Nun, tadelt sie jetzt der Mann. Was erwartet ihr? Wir kennen ja den Text.
Haben auch anderes Geld mit uns herabgebracht, Getreide zu kaufen. Wir wissen aber nicht, wer uns unser Geld in unsere Säcke gesteckt hat. Er aber sprach, seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Säcke. Euer Geld habe ich erhalten. Und er führte Simeon zu ihnen heraus.
Also, sie bezeugen mit der weiteren Aussage, wir wissen nicht, wer uns dieses Geld in den Sack gesteckt hat. Sie wussten es nicht. Sie gaben es mal zu, etwas nicht zu wissen. Ja, vor ein paar Minuten wussten sie noch, als sie Angst hatten, man hat eine böse Absicht damit gehabt. Und dieser Verwalter sagt, nein, das ist nicht der Fall, sondern der Gott, euer Gott und der Gott von eurem Vater, der hat euch einen Schatz gegeben, hat euch beschenkt.
Er aber sprach, seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Säcke. Euer Geld habe ich erhalten. Und er führte Simeon zu ihnen heraus.
Also, als erstes, fürchtet euch nicht. Dieser Verwalter hat gemerkt, dass die schrecklich Angst hatten. Und weil sie so Angst hatten, er gab ihnen Trostworte. Er sagte, der Gott, euer Gott, der Gott eures Vaters, hat euch diesen Schatz geschenkt. Er weist auf Gott hin, auf den Gott, den die Brüder Josefs eben beleidigt haben. Mit ihrer Lüge gegenüber dem Vater haben sie Gott beleidigt, gekränkt und verraten. Wir sehen hier dieser, ich würde sagen, Weltmensch, der glaubte an den Pharao, der war ein Gott für die Leute in Ägypten, sehen wir noch später. Er glaubte an den Pharao, aber er sagt ihnen, der Gott von euch und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben. Nehmt es das endlich aus Gottes Hand an, statt dass ihr Angst habt. Wir merken auch, wenn wir Angst haben in irgendeiner Situation, die Angst lässt uns falsche Vermutungen auskommen. Die Angst lässt uns die Wahrheit nicht mehr erkennen. Und die Angst veranlasst uns, den vorbereiteten Segensweg zu unterbrechen, weil wir meinen, statt Segen käme was Böses. Wir haben einen Gott der Liebe, der meint es gut mit uns. Aber wie uns, wenn wir in der Finsternis sitzen, wenn wir sagen, ja, ich glaube, Gott ist mein Licht und ich bin im Licht. Man wandelt in der Finsternis, dann gibt es solche Gefühle, solche Gedanken.
Und brachte sie in Josefs Haus, gab ihnen Wasser, dass sie ihre Füße wuschen und gab ihren Eseln Futter.
Und er brachte sie in das Haus des Regenten. Sie war ja das der Regent, nicht ihr Bruder, sie erkannten ihn ja nicht. Und dieser Mann gab ihnen Wasser, um die Füße waschen und im Weiten sogar für die Esel Futter. Sie konnten sich bereit machen für das Mahl, die Mahlzeit, die sie mit dem Regent haben können. Hat der Mann, der Verwalter war über das Haus von Josef, hat er ihnen alle Furcht weggenommen. Er hat auf Gott hingewiesen, ja, sie gingen mit ihm ins Haus, sie gingen die nächsten Schritte und doch war es nicht so ganz in ihren Herzen sauber. Sie waren heimlich doch noch von der Angst begleitet.
Komm, es ist alles bereit, alles bereit, alles bereit. Nütze das selige Weid, nimm was aus Gnade der Heiland dir beut. Friedlosen Herzen sendet er Ruhe, folg seinem Ruf und komme auch du. Niemals wirst du diese Stunde bereuen, ewiglich wirst du darüber dich freuen. Heut ist der Heiland dir nah, alles ist da, alles ist da. Gib ihm doch endlich dein Ja, morgen ist er vielleicht nimmer mehr da. Friedlosen Herzen sendet er Ruhe, folg seinem Ruf und komme auch du. Niemals wirst du diese Stunde bereuen, ewiglich wirst du darüber dich freuen. Komm zu dem festlichen Mahl, triff deine Wahl, triff deine Wahl. Höre den Ruf noch einmal, noch sind der Gäste nicht voll an der Zahl. Friedlosen Herzen sendet er folg seinem Ruf und komme auch du. Niemals wirst du diese Stunde bereuen, ewiglich wirst du darüber dich freuen. Sünde und Schuld er vergibt, weil er dich liebt, weil er dich liebt. So hat die Gnade gesiegt. Ach, wie dein Säumen sein Herz betrübt. Friedlosen Herzen sendet er Ruhe, folg seinem Ruf und komme auch du. wirst du diese Stunde bereuen. Ewiglich wirst du darüber dich freuen.
Sie aber richteten das Geschenk zu, bis Josef mittags käme. Denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als nun Josef ins Haus trat, brachten sie ihm das Geschenk ins Haus, das sie mitgebracht hatten, und fielen vor ihm nieder zur Erde.
Also, sie haben das Geschenk zubereitet, sie waren fürs Essen eingeladen, sie wussten es jetzt, und sie bereiteten das Geschenk vor. Jetzt hatten sie mal einen neuen Gedanken. Das Geschenk gab es ihnen einfach, wie sie es mitgenommen haben. Sie bereiteten es vor, sie präsentierten es gut. Da war eine gewisse Liebe zu diesem Regenten doch sichtbar, vor dem sie so Angst hatten. Nun?
Er aber grüßte sie freundlich und sprach: Geht es eurem alten Vater gut, von dem ihr mir sagtet? Lebt er noch?
Josef sprach auch diesmal durch einen Dolmetscher mit ihnen. Er sprach Ägyptisch, nicht die Sprache vom Lande Kanaan. Er ließ sich nicht erkennen. Als erstes fragt er, wie es ihnen geht. Da ist noch Stille. Als zweites fragt er, wie geht's denn dem alten Vater? Lebt er noch? Wir sind eher die Liebe zum Vater von Josef, dem leiblichen Vater. Jetzt hätten doch die Brüder denken müssen, wieso interessiert sich jetzt dieser Regent, wo so und so viel Kompetenz und Gewalt hat, für unseren Vater, ob er noch lebt. Nein, sie sagten, es geht ihm gut, er lebt noch. Da kam eine weitere Frage.
Sie antworteten, es geht deinem Knecht, unserem Vater, gut und er lebt noch. Und sie verneigten sich und fielen vor ihm nieder.
Sie sagten, es geht deinem Knecht, unserem Vater, geht's gut. Und sie fielen wieder nieder, sie verneigten sich vor Josef. Josef hat ja diesbezüglich einen Traum ihnen erzählt. Aber das erfüllt sich jetzt sogar mehrfach. Einmal fielen sie schon vor ihm nieder und jetzt fallen sie nochmals vor ihm nieder. Und das ist nicht das letzte Mal.
Und er hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Benjamin, seiner Mutter Sohn, und sprach: Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir sagtet? Und sprach weiter: Gott sei dir gnädig, mein Sohn.
Er hob seine Augen auf, als sie da am Boden, sie richteten sich wieder auf, und er fragte: Ist das euer jüngster Bruder, der Benjamin? Der Benjamin hatte sich verändert, wie ich bereits erwähnt hatte. Er ist inzwischen älter geworden. Ja, später im Kapitel hat er bereits schon 10 Kinder, die dann mitzogen nach Ägypten. Meine Lieben, er sah jetzt den Benjamin, er stellt die Frage, ist das euer Jüngster? Er wollte sicher sein.
Und Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder und er suchte, wo er weinen könnte, und ging in seine Kammer und weinte daselbst.
Als seine Brüder sagten, ja, das ist der Benjamin, da überkam es ihn. Josef eilte heraus in seine Kammer, wo er allein war. Jetzt musste er weinen. Er sah den Bruder Benjamin, sich völlig verändert. Meine Lieben, Josef war nicht einfach ein hartherziger Mensch. Er war nicht einer, der nachher auch die Ägypter ausquetschte, bis sie sich selber dem Pharao auslieferten, nachdem sie das Land auch dem Pharao zu einem Fünftel geben mussten gegen Nahrung. Er hatte ein Herz. Gegen dieses Herz, da muss er jetzt nachgeben. Er weint. Warum weint er? Er sieht seinen Bruder, den 11-jährigen Knaben, ist erwachsen. Ausgewachsener Mann vom Vater. Ein wunderbares Erlebnis. Er ist innerlich bewegt. Er konnte sich nicht mehr halten. Er musste weinen und er weinte dort. Das Weinen kommt hier noch öfters dann vor. Sind wir hartherzig? Können wir noch weinen oder nicht mehr weinen? Das sind sie keinem Mann nicht. Ein Mann darf nicht weinen. Ach, die gefühlslosen Aussagen. Ich habe mir gesagt, dass Josef aus Freude weinte. Jetzt sah er endlich seinen Bruder wieder. Jetzt hatte er die gleiche Mutter, den gleichen Vater. Meine Lieben, Emotionen sind nicht verboten, aber das war nicht eine Emotion einfach, sondern das ganze Erlebnis. Und auch, dass jetzt seine Brüder den Beweis gaben, dass sie ehrlich sein wollen. Das war seine Bedingung. Es geschah in der Familie eine Umkehr. Sie haben den Schritt gewagt, dass sogar auch der Vater. Jetzt sieht er seinen Bruder, das ist die Frucht dieser Umkehr. Er weint.
Als er sein Angesicht gewaschen hatte, ging er heraus und hielt an sich und sprach, legt die Speisen auf. Und man trug ihm besonders auf und jenen auch besonders und den Ägyptern, die mit ihm aßen, auch besonders. Denn die Ägypter dürfen nicht essen mit den Hebräern, denn es ist ein Gräuel für sie.
Es war Zeit zum Essen. Er wusch sich, um sein Tränen nicht sichtbar zu machen. Er war jetzt wieder der Regent, aber der freundliche Regent. Er kommt wieder an den Tisch und dann sagte er, man solle die Speise auftischen. Es ist hier jetzt gesagt, was sie gegessen hat, also wie sie gegessen haben. Josef als Regent hatte seine Nahrung, aber auch weil er kein Ägypter war. Und sein Gesinde hatte ihre Nahrung, seine hohen Mitbeamten. Sie aßen etwas anderes als er. War eine Hierarchie schon im Essen drin, nach ägyptischem Recht. Nun, die Brüder Josef bekamen wieder etwas anderes. Das war noch vor Josef. Aber zuerst mussten sie sich ja hinsetzen. Und sie hatten wieder etwas anderes, teilweise. Was da vor Josef war, wir sehen es jetzt, das war noch was Neues.
Und man setzte sie ihm gegenüber, den Erstgeborenen nach seiner Erstgeburt und den Jüngsten nach seiner Jugend. Darüber verwunderten sie sich untereinander.
Es gab eine Tischordnung. Nicht jeder konnte sich einfach hinsetzen, zu ihm, wer wollte. Nein, Ruben, der Älteste mit dem Erstgeburtsrecht, war oben am Tisch und zu unters war der Jüngste, der Benjamin. Und alle waren nach ihrem Alter geordneter Reihe nach da. Sie bekamen jetzt nicht mehr eine mächtige Angst, aber sie verwunderten sich, wieso das? Sie waren unsicher geworden. Wieso wissen Sie das da? Sie hätten ja nie das Alter angeben müssen. Aber ihre Augen blieben verschlossen. Sie erkannten Josef nicht.
Und man trug ihnen Essen auf von seinem Tisch, aber Benjamin bekam 5-mal mehr als die anderen. Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm.
Das vom Tisch, wo beim Josef war, bekamen auch die Brüder. Benjamin kam das 5-fache, hatten dann die anderen zu wenig gegessen oder Benjamin war überfüllt im Magen. Nein, sie bekamen von der Speise, die vor Josef war, und sicher noch Zusatzspeise. Sie waren alle gut genährt.
Und man trug ihnen Essen auf von seinem Tisch, aber Benjamin bekam 5-mal mehr als die anderen. Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm.
Und sie tranken und sie wurden guter Mut und fröhlich mit Josef zusammen, mit dem Regenten zusammen. Ja, oft, das ist heute in der Welt üblich. Man will miteinander essen gehen, um einander besser kennenzulernen. Man trinkt etwas und da gibt es Mut und Freude. Ja. Es schien, ob alles vergessen wäre. Alles ist vorbei. Jetzt, der Regent sagt nicht, ihr seid Spione, ihr seid unehrlich. Nein, es ist ein Gleichgewicht gekommen. Und mit dem Essen und mit dem Trinken hat man das, was hinterlag, vergessen. Ist das nicht wunderbar? Jetzt haben sie keine Angst mehr. Sie freuen sich, mit dem Regenten zusammen zu essen, mit ihm etwas zu lachen. Ne? Guten Mut sein und fröhlich. Das ist nicht wunderbar. Der böse Mann ist plötzlich lieblich. Aber vorher, bevor sie aßen, ist noch was geschehen. Weil sie nämlich willig waren, dann ins Haus hineingehen, da gab ihnen dieser Verwalter den Simeon frei. Er kam vom Gefängnis heraus und war wieder mit den Brüdern zusammen. Als sie von dem Haus gesprochen hatten, sie ins Haus hineingingen, da brachte er ihnen Simeon. Der war ziemlich lang im Gefängnis. Vergessen wir nicht, die Brüder, sie kehrten nach Hause zurück. Sie verzehrten die Nahrung und sie verschoben das Kommen, weil der Vater Benjamin nicht geben wollte, dass sie hätte zweimal hinreisen können.
Der Haushalter sprach, seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Säcke. Euer Geld habe ich erhalten. Und er führte Simeon zu ihnen heraus und brachte sie in Josefs Haus, gab ihnen Wasser, dass sie ihre Füße wuschen, und gab ihren Eseln Futter.
Er führte Simeon heraus aus dem Gefängnis. In diesem Moment war der Simeon dann auch frei geworden. Wir sehen, die 11 Brüder sind da zusammen mit dem Regent und sind guten Muts geworden. Das ist wunderbar. Und jetzt gibt Josef dem Verwalter einen Auftrag.
Und Josef befahl seinem Haushalter und sprach: Fülle den Männern ihre Säcke mit Getreide, so viel sie fortbringen, und lege jedem sein Geld oben in seinen Sack.
Also, lass die Getreidesäcke füllen, gab Josef den Befehl, und fülle allen auch das Geld wieder zurück obendrauf. Aber noch einen Befehl gab er.
Und meinen silbernen Becher lege oben in des jüngsten Sack mit dem Geld für das Getreide.
Und meinen silbernen Becher lege hinein bei dem jüngsten oben in den Sack.
Der tat, wie ihm Josef gesagt hatte. Am Morgen, als es Licht ward, ließen sie die Männer ziehen mit ihren Eseln.
Also dieser Mann tat ganz genau, was Josef befohlen hatte. Aber der hätte überlegen müssen, aber wieso das Geld wieder zurückgeben? Wieso den silbernen Becher beim Jüngsten hineinschmuggeln? Das ist doch etwas nicht sauber in der ganzen Geschichte, oder? Hat denn dieser Verwalter keinen Gerechtigkeitssinn? Die sagen, ja, man muss mehr gehorchen, Gott als den Menschen. Wir machen mir oft falsche Entscheidungen, weil wir meinen, wir wären immer recht. Der hat einfach das auszuführen. Dieser Becher gehörte auch zur Befreiung der Brüder. Am anderen Morgen gingen sie weg, alles in Ordnung, trugen aber schon den Keim einer neuen Not mit sich, nämlich in Benjamins Sack mit dem Becher. Da haben sie nicht geahnt. Ja, war da Josef nicht hinterhältig? Nein, denn er wollte sehen, wenn der Benjamin zurückbehalten würde, wächst diesen Becher. Wie stellen sich dann die Brüder? Gehen sie allein nach Hause, geben sie ihm Preis. Es war eine Prüfung, es war nicht eine Bosheit. Meine Lieben, wir werden oft geprüft im Leben, weil Gott uns noch tiefer in die Heiligung hineinführen will. Er wollte jetzt wirklich nicht nur sehen, ob sie die Wahrheit sagen oder ob sie bereit sind für diesen Benjamin, den sie vom Vater anvertraut bekamen, mitzunehmen. Er war auch ihnen vom Vater anvertraut. Zuerst wollten sie ihn umbringen aus Neid. Und dann verkauften sie ihn nach Ägypten. Das war Juda, der diese Lösung vorschlug. Er wollte ihn erretten. Da waren dann die Brüder einverstanden. War ein Kompromiss. Da gibt es jetzt einen neuen Kompromiss, dass sie ihre eigene Haut retten wollen und den Benjamin im Stich lassen. Oder was passiert jetzt? Aber eines möchte ich unterstreichen. Die Brüder hatten jetzt hinter sich einen mächtigen, großen Erfolg. Sie durften mit dem Regenten essen. Sie waren verwöhnt. Sie hatten miteinander getrunken und gelacht. Waren guten Muts. Alles war bereit. Und sie konnten schon morgen am anderen Tag reisen. Besser geht's doch nicht. Und es waren alle 11 beieinander. Alle 11. Der Simeon war auch wieder dabei. Jetzt konnte sich dem Vater zeigen, schau mal, wir bringen dir den Simeon wieder, wir bringen dir den Benjamin wieder. Also wir haben absolut nicht dich deiner Kinder beraubt, wie der Vater den Vorwurf machte. Es kann doch jetzt glücklich sein und ohne Sorge. Also passen wir auf, dass wir nicht zu früh überglücklich sind über eine Sache. Es ist gut möglich, dass der Herr dahinter noch einen anderen Plan hat. Er will unsere Heiligung.
Ich gab mein Blut für dich, sieh, wie's am Kreuze floss, dass du auf ewiglich seist von dem Fluche los. Ich gab mein Heil gebracht, Leben und Seligkeit, Rettung aus Satans Macht, Friede statt bitterem Streit, das alles gab. Bring ihm dein
kommen wir wieder zurück auf unser Anfangsthema.
Aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis.
Also die Botschaft im 1. Johannesbrief heißt, der Auftrag, diese Botschaft weiterzugeben, ist, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, auch keine geringste. Wir können uns Gottes Licht in keiner Weise entziehen. Alle Finsternis, die in uns noch da ist, will der Herr wegnehmen. Er will uns richtig heiligen. Da geht es eben oft auch durch Schwierigkeiten und Nöte. Da ist oft Selbstmitleid nicht am Platz. Oder zu früh sich freuen, wie die Brüder Josef jetzt drinsteckten. Sie haben nie alles. Alle 11 Söhne hat der Vater wieder. Zu essen haben sie auch. Sie werden nicht mehr verdächtigt, Spione zu sein, sondern die Ehrlichkeit haben sie jetzt bewiesen. Gott will noch mehr von ihnen. Und Josef handelt ja auch mit diesem Becher im Auftrag Gottes. Es war kein Betrug. Man könnte sagen, ja, was ist das alles, der ganze Zusammenhang, wir hören das nächste Mal darüber. Aber die Brüder mussten zur Einsicht kommen. Und Judah musste mal ganz klar bekennen, was er dem Vater versprochen hat. Wir sehen da, die Brüder durch Juda kommen in die absolute Wahrheit hinein. Jetzt können sie gar nichts mehr verdecken. Ja, den Josef verdecken sie noch, was da passiert ist. Also fragt sie aber auch nicht. Er lässt sie jetzt mal in ihrer Scheinfreude, aber nicht lange. Meine Lieben, in Gott ist keine Finsternis, Gott ist Licht.
Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.
Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott und wir wandeln in der Finsternis, haben wir keine Gemeinschaft mit Gott, wir lügen. Meine Lieben, wir kommen jetzt hier ganz tief in unseren Herzenszustand hinein. Bei den Brüdern Josefs, sie waren freudig jetzt. Aber es war noch Finsternis in ihrem Mantel. Die Sünde, die sie begangen hatten, als sie Josef verkauft hatten, ihn töten wollten, diese Sünde ist noch nicht bekannt, ist noch nicht gesühnt. Merken wir das gut. Und wenn wir in einem Punkt schuldig sind, sind wir natürlich im Ganzen schuldig. Darum schenkt uns auch der Herr unsere Heiligung. Unser Jesus Christus ist unsere Heiligung. Er führt uns hinein. Wir können ja mit unserem menschlichen Verstand und unserem Wesen vieles gar nicht richtig erkennen. Wenn unser Wandel nicht mit dem Herrn ist, so sind wir mal in der Finsternis. Aber Gott ist Licht. Sehen wir das? Die Brüder Josefs waren darum noch in der Finsternis, obwohl sie das schöne Festmahl jetzt hatten, obwohl sie guten Muts waren, obwohl sie wieder 11 waren und alle nach Hause zogen. Es fehlte immer halt noch einer. Und eine Sünde von diesem einen, warum der weg ist, die waren immer noch verborgen. Der Wandel war sogar in dieser Freude drin, noch nicht im Licht. Merken wir gut, Gott ist Licht und er sieht uns in seinem Licht, nicht im Licht, wie ich es gern hätte für mich. Also da und da noch etwas einfach gelten lässt. Nein, er hilft uns. Gott brauchte den Josef in göttlicher Vollmacht, um seine Brüder zur wahrhaftigen Buße und Heiligung zu führen. In der heutigen Geschichte möchte ich noch einmal die Frage stellen, wer hat in dieser Geschichte am meisten gelitten? Josef. Er musste weg. Er weinte. Er litt. Er war so verweint, dass er das Gesicht waschen musste, dass man es ihm nicht ansah. Wenn die Brüder sich freuten für das Essen, Simeon hatten sie ja wieder. Ist alles in guter Ordnung. Die Geschenke können sie ausbreiten. Es ist immer schwierig, wenn der Mensch sagt, ist bei mir alles in Ordnung. Im Psalmwort heißt es, Herr, vergib mir auch die verborgenen Fehler. Das ist ein Teil der Heiligung, dass diese verborgenen Fehler der Herr bei uns auch ans Licht bringt, dass wir sie erkennen dürfen. Und da braucht sie eben auch diesen silbernen Becher noch. Meine Lieben, wir haben einen dreimal heiligen Gott.
Euch, lieber Freund,
zum Anfang, 1. Johannes 1, 7 heißt es weiter.
Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.
Wenn wir wandeln im Licht, wie er ist, wie Gott im Licht ist, wenn wir in seinem Licht wandeln wollen, nicht nach unserer angestammten List, oder Psychologie, oder wie man das sagen will. Wenn wir wandeln in seinem Geist, in seinem Licht, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und wenn das fehlt, ist ein Streit da. Bei den Brüdern Josefs war nicht eitle Einigkeit da. Nicht einmal, als sie ihn verkauft hatten, war Einigkeit da. Der Ruben zerriss seine Kleider. Und Judas war nicht ganz glücklich. Er machte den Vorschlag, dass er verkauft würde, um ihn zu retten, dass er nicht umkommt. War ein Kompromiss. Aber eben merken wir es ganz gut, wenn wir wandeln im Licht, wie er im Licht ist, nicht wie die anderen Gläubigen sind. Man sagt immer, ja, die anderen sind noch ärger. Ja, ja, der andere lügt noch mehr. Und man sucht beim anderen immer was heraus, damit man sich selber rechtfertigt. Das ist nicht Wandeln im Licht Gottes, sondern das ist menschliche List. Und das stört die Gemeinschaft. Das gibt Streit. Das gibt Eifersucht. Das nimmt die Zuversicht. Das nimmt den Glauben. Die Opferbereitschaft. Der Mensch meint dann immer, er käme zu kurz. Meine Lieben, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, ist das sichtbar. Wir haben Gemeinschaft untereinander. Wir sind eins untereinander. Dann erfüllt sich das hohe priestliche Gebet, wo Jesus den Vater bat, auf dass sie alle eins seien. Meine Lieben, keine oberflächliche Einigkeit. Keine Scheineinigkeit, aber die von Gott, von Jesus Christus, der das Licht der Welt ist, uns heiligen lassen, dass wir in seinem Licht wandeln, tagtäglich dieses Licht vor Augen haben, dann werden wir auch demütig. Dann sehen wir, aha, da mangelt es noch und dort mangelt es noch. Dann zeigt man nicht immer auf die anderen, du. Oder der oder die. Sondern dann demütigen wir uns unter die gewaltige Hand Gottes. Bitten Herrn Jesus Christus um Gnade, um Vergebung. Und er gibt sie uns. Denn er ist für uns am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen. Ja, das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Nicht nur von einem Teil. Und sogar reinigt es uns von jenen Sünden, die wir nicht sofort erkennen. Dass wenn wir abscheiden, dass wir errettet sind, sonst gäbe es ja keine Heilsgewissheit. Sonst kämen wir wieder unter das Gesetz. Nein, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Aber ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Steht auch in der Bibel, oder nicht? Und eine eigene Heiligung, eine Heiligung, wo wir auf das Äußere nur schauen, gilt für Gott nicht, sondern wir müssen im Lichte wandeln, wie er im Licht ist. Unser Wandel wird von Gott untersucht. Unsere Denkweise, unsere Gefühle, unsere Absichten. Ist wirklich Jesus mein Licht und mein Heil? Ist er meine Lebenskraft? Oder schützt sie mich auf 100 andere Sachen? Leben wir wirklich in der Gnade und in der Liebe Jesu Christi? Oder werden wir noch zusätzlich mit Gesetzlichkeiten, man isst kein Fleisch oder man macht das nicht oder man macht das nicht? Meine Lieben, durchs Gesetz wird niemand selig. Und die Einigkeit im Geist geschieht nur, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist. Jesus ist unser Maßstab. Er ist das Licht der Welt, nicht irgendein Mensch. Und wenn wir uns mit ihm vergleichen, dann sehen wir noch unsere Mängel. Da sagen wir, Herr, heilige uns. Und da können wir danken, dass du dein Blut vergossen hast, dass du mich heiligst durch und weiterführst. Meine Lieben, ist das nicht wunderbar? Hat das Gott nicht wunderbar eingerichtet? Aber bis wir in die wirkliche Heiligung hineinkommen, kann es uns gehen wie den Brüdern Josefs. Das hart Schicksalsschläge oder sogar Ungerechtigkeit, Unrecht über uns kommt, bis wir ganz Ja sagen zu Jesus. Nicht mehr die Faust machen. Dass Gott Vorwurf macht, warum, all das warum. Sondern wir beugen uns vor ihm und erleben seine Gnade. Erleben die Reinigung durch sein Blut. Wir erleben die Gewissheit durch den Heiligen Geist, dass wir das ewige Leben haben. Wir erleben, dass die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Wir erleben, dass Jesus Sieger ist, dass er einen vollkommenen Sieg für uns vollbracht hat, dass wir nicht ständig auf der Nase liegen müssen. Meine Lieben, Jesus lebt. Er ist das Licht der Welt. Und wenn wir in seinem Licht wandern, weicht die Finsternis, auch die verborgene. Und das ist der Weg von Josef, ganz genau. Er ist Botschafter an Christi Stadt für seine Brüder. Wir sind auf die nächste Prüfung schon vorprogrammiert. Aber sie führt zum Sieg. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das Licht der Welt bist, dass Gott Licht ist, dass in Gott keine Finsternis ist. O Herr, decke jegliche kleine und größere Finsternis in unserem Leben auf. Du kannst allein uns davon befreien. Wenn es durch Tiefen geht, Herr, hilf uns, dass wir die Heiligung durch deine Liebe und durch deine strenge Führung annehmen, denn du liebst uns. Du willst nicht, dass wir dich nicht sehen, wenn du wiederkommst, sondern du willst, dass wir bereit sind. Ja, nicht alles, was wir denken, es sei gut, sondern was von dir gut und schlecht und böse ist. Herr, schenke uns dieses geistliche Unterscheidungsvermögen, dass wir nicht wie die Brüder Josef jetzt in einem Mut- und Freudenrausch weitergehen im Leben, sondern aufrichtige Umkehr und Heiligung in dir akzeptieren. Du liebst uns und ich bitte dich, segne jedes Einzelne unter uns. Lass diesen Segen ausstreuen auf viele Menschen, schenke auch heute klare Entscheidungen und Erweckungen in dieser Welt. Wir preisen dich, dass du wirkst, dass du gegenwärtig bist und dass du dreimal heilig bist, dass du dich uns erbarmst, uns liebst und eine vollkommene Sühnung mit Gott, eine vollkommene Vergebung der Sünden wir in dir haben, durch dein Blut. Amen.
Sag nicht nein, Gott ruft auch dich, sieht, wie es um dich steht. Sag nicht nein, wenn dir sein Wort tief zu Herzen geht. Jesus liebt dich, nimm deine Sünden und die Lasten dir fort. Neues Leben will er geben, komm und glaube seinem Wort. Sag nicht nein, denn deine Zeit liegt nicht in deiner Hand. Sag nicht nein, die Zeit vergeht wie die Spur. Jesus liebt dich, nimmt deine Sünden und die Lasten dir fort. Neues Leben will er geben, komm und glaube seinem Wort. Sag doch ja, er liebt dich so und gab sein Leben ihm. Sag doch ja, er ist dein Ziel und des Lebens Sinn. Jesus liebt dich, nimmt deine Sünden und die Lasten dir fort. Neues Leben will er geben, und glaube seinem Wort. Neues Leben will er geben.